Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Wir wollen heute in den August 1977 reisen. In diesem Sommermonat wurden in der Bundesrepublik Auszüge einer kritischen Analyse des real existierenden Sozialismus in der DDR veröffentlicht. Das Buch hatte den hoffnungsvollen Titel »Die Alternative« und lieferte neben der Analyse auch gleich eine neue Utopie mit. Ein sehr kritisches und dennoch wohlwollendes Buch. Der Autor Rudolf Barrow wurde trotzdem unverzüglich verhaftet. Unter dem Stichwort »Allein gegen alle« ging es, wie man sich denken kann, 4 Tage nach dieser Verhaftung ungezwungen dazu, nämlich am heutigen 27. August 1977 bei Hans Rosenthal und seiner großen Rateshow. Der Spielmeister war aus Anlass der 4. Internationalen Funkausstellung in Berlin geblieben und der Süddeutsche Rundfunk hatte ihm die Sendezentrale von Allein gegen alle im großen Sendesaal des SFB-Funkhauses an der Masurenallee aufgebaut. Allein gegen alle war stets ein Zusammenspiel vieler großer Sender und dieses Beispiel zeigt das besonders schön. Zum ersten Spiel. Aalen, das Aalen mit dem Doppel-A in Baden-Württemberg. Aalen ist zum zweiten Mal im Spiel. Herausforderer ist Ulrich Mattke aus Herzberg, der gegen Bad Münstereifel zwar unterlag, aber durch eine richtig beantwortete Schätzfrage im Spiel blieb. Allein gegen Aalen wurde gewitzelt. Hier nun die Fragen von Ulrich Mattke.
Ich beginne mit dem Versuch, meine Gegnerstadt auf Schwäbisch zu begrüßen. Grüß Gottle, Aalen. Frage 1. Welcher bekannte Deutsche wurde unter dem Verdacht der Spionage verhaftet, als er mit seinem Spazierstock ein Denkmal der Jungfrau von Orléans beklopfte, um festzustellen, ob es aus Bronze oder gebranntem Ton sei? Frage 2. Unter welchem Namen ist Barbara Apollonia Schalupek bekannt geworden? Frage 3. An welchem Tag erschien in Deutschland zum ersten Mal die amtliche Wetterkarte, die seit dieser Zeit täglich neu herausgegeben wird? Frage 4. Welche Erfindung hat die Berlinerin Marie Trenn gemacht? Und Frage 5 schließlich. Welcher deutsche Ort besitzt seit fast 200 Jahren eine evangelische und eine katholische Kirche, die gemeinsam einen Kirchturm haben?
Das sind die 5 Aufgaben. Und hier kommt noch die Zusatzaufgabe für alle Aalemer. Seit 1767 ist es in Aalen Tradition, dass vom Wahrzeichen der Stadt, der Stadtkirche, Turmmusik geblasen wird. Wir wollen in diese Tradition einsteigen, aber nicht nur mit Blasinstrumenten, sondern mit Musikinstrumenten überhaupt. 15 Aalemer sollen auf dem Turmkranz musizieren. Bitte melden Sie sich unten bei Franz Kellers. Er wird dann die Gruppen nach oben schicken, je 5. Ich weiß nicht, ob das Bauwerk so viel wie da kommen aushalten wird. Wir müssen das ein bisschen einteilen. Allerdings, jedes Instrument darf nicht öfter als 2-mal vertreten sein. Was Sie spielen oben auf dem Turm, ist uns egal. Achtung, und nun starten wir die erste Rateviertelstunde. Von Berlin aus gibt es nichts mehr zu sagen. Wir sind neugierig, wie die Aufgaben angekommen sind. Wie ist Ihre Meinung, Hermann Ehinger?
Ja, Herr Oberbürgermeister Pfeifle.
Ja, Herr Rosenthal, ich glaube, Herr Mattke hat uns eine harte Nuss nach Ostwürttemberg gesandt. Wir werden uns bemühen, die Fragen zu lösen. Im Übrigen möchte ich aber Herrn Mattke raten, noch ein bisschen Schwäbisch zu üben.
Ja, war das noch nicht? Ich glaube, das können Sie mir gleich weitergeben. Sie haben gesagt, grüß Gottle. Meins ist nicht viel besser. So, das war das Rathaus. Jetzt geht's zu Franz Kellers. Franz, Sie sind ja wohl noch unten auf dem Platz. Und ich bin schon neugierig, ob sich vielleicht einer gemeldet hat. Könnte ja auch eine Mundharmonika sein. Schaffen die Aalemer die Aufgabe oder glauben Sie, das ist kaum zu bewältigen?
Auch ich möchte doch meinen, dass Sie das schaffen. Nur ich bin mir nicht ganz sicher. Es sind verschiedene schon gestartet. Aber apropos Start, in der Nebenstraße ist gerade eine GEHA-Meisterschaft international mit Österreich und Schweiz. Die Jungs üben teilweise, aber einige sind auch schon gestartet. Ich nehme an, dass die ihre Instrumente holen. Wollen wir es hoffen.
Dankeschön. In der ersten Ratepause möchten wir Ihnen gleich eine Künstlerin vorstellen, die aus München zu uns kam und die die Tradition der 20er Jahre, Kesse und gleichzeitig kluge Lieder vorzutragen, mit modernen Texten fortsetzt. Und sie hat damit in den letzten Jahren großen Erfolg. Es ist Margot Werner. Begleitet vom Südfunk Tanzorchester und der Erwin Lehn hören wir ihr wohl bekanntestes Lied, So ein Mann zieht mich unwahrscheinlich an. Also ich kann da als Mann nur sagen, das hört man gern. Margot Werner.
Auch nur einen Mann zu wittern, schon beginne ich zu zittern und streck meine rot lackierten Fühler raus. Am Anfang suche ich mit Blicken, meine Beute zu umstricken, und wenn das nicht hilft, pack ich erst richtig aus. Ich verliere still und leise Taschentücher bündelweise und tut er dann immer noch ganz unschuldsvoll. Fahr ich ohne lang zu zagen im Frontal in seinen Wagen und als Unfallgrund geb ich zu Protokoll. So ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an. Dieser Wuchs, diese Kraft, weckt in mir die Leidenschaft. So ein Mann, macht mich zappelig und nervös. Und schon ist es passiert, bitte seien Sie mir nicht böse. Vor allem nach den etwas Jüngern pfeif ich gern auch auf den Fingern. Das ist zwar nicht damenhaft, doch sehr probat. Bei Herrn vom guten alten Schlage, da bewährt sich mehr die Frage, ob er nicht wo eine Markensammlung hat. Und zeigt er sich noch immer lustlos, na dann werd ich halt bewusstlos und leg's auf ne Mund-zu-Mund-Beatmung an. Und holt mein auserwählter Retter trotzdem einen Sanitäter, auch ich sterbend wieder legendäre Schwan. Oh man, if he takes one look at me, I get chills down my spine and shaky in my knees. So ein Mann, macht mich zappelig und nervös, und schon ist es passiert, bitte seien Sie mir nicht böse. Und wenn's bei dir am Abend klingelt, habe ich auch dich umzingelt und erklär dir meine Liebe frei und frank. Und erscheint im Korridore dann dein Weib Eleonore, sitz ich nicht zum ersten Mal in einem Schrank. So ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an, dieser Wuchs, diese Kraft. Weckt in mir die Leidenschaft. So ein Mann, macht mich zappelig und nervös. Und schon ist es passiert, bitte seien Sie mir nicht böse. So ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an, dieser Wuchs, diese Kraft. Weckt in mir die Leidenschaft. So ein Mann, macht mich zappelig und nervös. Und schon ist es passiert, bitte seien Sie mir nicht böse, bitte seien Sie mir nicht böse, oh bitte, seien Sie mir nicht böse.
Margot Werner, wir kommen zurück zum Spiel Ulrich Mattke gegen Aalen. Rathaus Hermann Ehinger, haben Sie schon Antworten?
Wir haben schon Antworten, aber wir können nicht auf gut Schwäbisch sagen, bloß guts Nächte. Also die Frage 2 ist beantwortet, die anderen Fragen scheinen etwas schwieriger zu beantworten.
Also ich wiederhole mal die Frage 2. Unter welchem Namen ist Barbara Apollonia Schalopek bekannt geworden?
Herr Bürgermeister? Ja, ich habe den Namen Pola Negri.
Sie glauben, Pola Negri heißt Barbara Apollonia Schalopek. Was meinen denn dazu die Schiedsrichter? Jawohl, 1-0 nach 6 Minuten und 25 Sekunden. Ja, bitte?
Würden Sie bitte die erste Frage noch einmal wiederholen? Die wurde schlecht verstanden.
Selbstverständlich. Welcher bekannte Deutsche wurde unter dem Verdacht der Spionage verhaftet, als er mit seinem Spazierstock ein Denkmal der Jungfrau von Orléans beklopfte, um festzustellen, ob es aus Bronze oder gebranntem Ton sei?
Danke.
Da wurde der dann verhaftet. Haben Sie weitere Antworten?
Ich habe noch Antworten da.
Im Moment noch nicht. Moment. Nein.
Dann geht es zu Franz Kellers. Was machen unsere Musiker?
Ja, also wir haben wirklich eine Premiere heute. Die ersten 5 sind oben. Es ist so eine fantastische Besetzung. Ganz und zwar Trompete, dann eine Melodika, eine Mundharmonika, eine Blockflöte und eine Posaune. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie die Jungs oben spielen. Haut rein, Kapelle!
Der Turm ist hoch, es dauert ein bisschen. Moment. Spielen die schon? Ist das so weit weg?
Ja, die spielen, die versuchen es jedenfalls.
Aha. Warten wir mal ab. Da kommt aber nichts.
Ja, so ganz leise höre ich das hier.
Also,
die spielen.
Die spielen. Vielleicht machen sie Pantomime.
Nein, die trauen sich nicht so recht. Die spielen nämlich Händchen klein.
Na, dann hat es schon seine Richtigkeit, dass es nicht zu hören ist. Ja, Franz, dann würde ich sagen, soll noch ein bisschen lauter üben oder vielleicht können die Kollegen der Technik auch noch etwas machen. Es ist ja ziemlich hoch. Schafft es Aalen, durch einen Erfolg ins Finale zu gelangen, um beim nächsten Mal um den Titel Unschlagbare Rätselstadt zu spielen, oder kommt Ulrich Mattke in die dritte Runde, bei der er dann gegen eine Großstadt spielt, die mehr als 100.000 Einwohner zählt? 1:0 steht es und wir schalten wieder um ins Rathaus zu Hermann Ehinger.
Frage 3.
Sie haben eine Antwort auf die Frage 3, wenn ich möchte sie wiederholen. An welchem Tag erschien in Deutschland zum ersten Mal die amtliche Wetterkarte, die seit dieser Zeit täglich neu herausgegeben wird?
Die Antwort lautet unserer Meinung nach am 2. September 1907.
2. September 1907. Und hierzu die Jury. Das stimmt leider nicht. Aber Sie haben ja noch, der Jubel war zu früh, richtig. Aber Sie haben noch zwei Antworten innerhalb der Zeit frei. Haben Sie noch weitere?
Ich habe die Frage 5 darunter.
Frage 5. Welcher deutsche Ort besitzt seit fast 200 Jahren eine evangelische und eine katholische Kirche, die gemeinsam einen Kirchturm haben?
Es ist Röttgen bei Siegen, Westfalen.
Röttgen bei Siegen in Westfalen, sagen Sie. Und dazu hören wir wieder die Juroren. Leider ist mir die Stadt, ich nehme an, Sie haben gejubelt, irgendjemand hat mir den Hahn dazu gedreht, verloren gegangen, aber das ist richtig. 2:0, wir haben hier schon Beifall gegeben, jetzt für Aalen und 3 Fragen sind noch offen.
Ja, Hans Rosenthal, auf die 1 ist auch eine Antwort da.
Also, welcher bekannte Deutsche wurde unter dem Verdacht der Spionage verhaftet, als er mit seinem Spazierstock ein Denkmal der Jungfrau von Orléans beklopfte, um festzustellen, ob es aus Bronze oder gebranntem Ton sei? Bitte.
Ja, das war Theodor Fontane.
Ah! 3:0. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, kann ich dazu noch etwas erklären. Der Fontane war 1870. Wir haben ja da in diesem Jahrhundert sehr viele Kriege geführt. Und er war Kriegsberichterstatter in Frankreich und befand sich in Toul. Und im Niemandsland zwischen den Fronten lag Domremy, der Geburtsort der Jeanne d'Arc, und er wollte da mal hingehen, war ja zwischen den Fronten, ging hin, sah sich das Denkmal an, klopfte dran, dachte gar nicht mehr daran, dass er Niemandsland ist. Daraufhin kamen einige Franzosen, nahmen ihn fest und sagte, es wäre ein Spion. Er hat dann genau 2 Monate gesessen, nur weil er mit dem Stock daran geklopft hat. Das war also Fontane. 3:0. Hallo, Hermann Ehinger?
Ja, Hans Rosenthal.
Wollen Sie noch weitere Antworten durchsagen?
Ja, ich höre gerade, Moment, wir haben eine Antwort auf die Frage 3, Hans Rosenthal.
Frage 3, das ist die 2. Antwort, die Sie geben. An welchem Tag erschien in Deutschland zum ersten Mal die amtliche Wetterkarte, die seit dieser Zeit täglich neu herausgegeben wird?
Am 2. und 3. September 1907.
2. und 3. September 1907. Auch diese Antwort ist nicht richtig. Hallo?
Ja, liegt Nürnberg etwas da, Herr Oberbürgermeister?
Nein, Moment.
Moment nicht. Nicht.
Gut, dann habe ich noch 1,5 Minuten Zeit. Ich rufe ganz schnell Franz Kellers. Was machen unsere Musiker? Sind Sie jetzt zu hören?
Ich will es hoffen, dass Sie jetzt zu hören sind. Ich gebe mal das Zeichen. Ich hoffe, dass Sie mich sehen. Hallo, Kameraden. Nun fangt mal an. Ja, nun spielt doch schon. Ist doch herrlich.
Ja, Franz, jetzt hören wir sie und Sie anscheinend nicht.
Ja. Doch, die haben mich jetzt gesehen, da ist immer eine schlechte Verbindung darauf. Jetzt geht's, jetzt hört man's.
Ach, eine Rassel haben Sie auch mit bei.
Nein, das ist ein Schellenbaum. Ein
Ach so, das kann man.
Wunderschön, wir haben auch eine Teufelsgeige, aber die kommt erst beim nächsten Mal dran. Jetzt kann man's aber hören.
Gell? Ja, man kann es sehr gut hören. Franz, wie viel sind es bis jetzt?
Das sind jetzt 10. Das ist die 2. Fünfergruppe.
Ja, also 15 müssen es mindestens sein. Wir wollen uns jetzt verabschieden. Ich schaue auf die Uhr. Es sind 14 Minuten und 20 Sekunden verstrichen. Herr Oberbürgermeister Pfeifle, wollen Sie auf die Frage 4 etwas anbieten?
Wir haben leider zur Frage 4 überhaupt noch nichts, aber wir sind auch jetzt schon recht glücklich über das Ergebnis.
Sind jetzt schon sehr glücklich. Ja, wenn Sie einverstanden sind, aber ich kann Ihnen auch noch 20 Sekunden Zeit lassen, dann können wir die Frage 3 abrufen, da ist sowieso nur noch eine Antwort möglich.
Haben wir was da auf die Frage 3? Moment, die Herren suchen noch, kommen
ja,
her. Kommen
ja, auf geht's.
Jetzt.
So, danke, Herr Professor.
Ach, Sie haben einen Professor.
Jawohl, mehrere.
Mehrere Professoren. Jetzt sind auch 15 Minuten jetzt verstrichen. Jawohl. So oder so müssen Antworten gegeben werden. Frage 3, Aalen. An welchem Tag erschien in Deutschland zum ersten Mal die amtliche Wetterkarte, die seit dieser Zeit täglich neu herausgegeben wird?
Am 14. Juni 1849.
14. Juni 1849. Sie hören es, der erste Punkt für Ulrich Mattke. Es war am 16. Februar 1876, der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat letztes Jahr auch sein 100-jähriges Bestehen feiern können. Und es war vorher also noch gar nicht staatlich. Erst 1876 wurde es staatlich, daher amtliche Wetterkarte und täglich. Und damals war sie jedem zugänglich zum wohlfeilen Preis von 18 Mark im Halbjahresabonnement. Und man sagt, dass damals die Wettervorhersagen auch nicht genauer waren als heute. Also, 3-1. Und nun die letzte Frage, 4. Welche Erfindung hat die Berlinerin Marie Trenn gemacht?
Ja, wir glauben, dass Frau Trenn eine sehr schöne Erfindung gemacht hat. Sie hat den Minirock erfunden.
Den Minirock? Was meinen denn dazu die Schiedsrichter? Also, dann will ich Ihnen erstmal das Jahr sagen, als die Erfindung, die sie gemacht hatte, herauskam. Es war 1847. Für den Minirock ein bisschen früh. Aber immerhin, sie konstruierte 1847, jetzt wird man staunen, eine Frau, die erste Taxameteruhr für Droschken. Sie war am 11. Dezember, sie erhielt da ein 5-jähriges Patent auf diesem Wegmesser. Ihr Taxameter hat sich aber dann nicht durchgesetzt, erst später von W.F. Nädler, Professor der Musik. Ein Professor der Musik hat den Taxameter erfunden, immerhin. So, das war der zweite Punkt und damit haben wir nun eine Entscheidung. Schiedsrichter, alles ganz klar, allein gegen alle. Ulrich Mattke gegen die Stadt Aalen. Es gewann mit 3-2 die 60.000 Aalemer. Herzlichen Glückwunsch.
Wir schließen uns den Glückwünschen natürlich an. Wissen Sie, was man unter Kakophonie versteht? Unter Kakophonie versteht man, wenn 15 Aalener auf einer Turmspitze gleichzeitig ein Instrument betätigen. Aber wirklich wichtig ist dabei nur, ob der Punkt gewonnen wird.
Dankeschön. Ich glaube, wir in Berlin sagen, die Schwaben haben diesen Punkt gewonnen.
Das wäre überstanden. Kommen wir zur Schätzfrage an Ulrich Mattke, der diese letzte Chance natürlich gerne wahrnehmen möchte. Die Schauspielerin Helga Schlack, heute Mitglied der Jury, stellt sie ihm.
Das regelmäßige Farbfernsehen wurde auf einer Berliner Funkausstellung gestartet. Herr Mattke, war es 1963, 1967 oder 1971?
Überlegen Sie ganz genau.
1967.
Sagen Sie. Im Rahmen der Berliner Funkausstellung 1967, Sie sehen, alle wissen es, damit 3-3. Sie hätten einen Trostpreis bekommen in Höhe von 200 Mark. Durch die Schätzaufgabe erhöht sich der Trostpreis. Sie haben 300 Mark und spielen nun bald gegen eine Großstadt. Herzlichen Glückwunsch. Auch Sie sind weitergekommen.
Soweit, so gut. Und nun auf nach Buxtehude. Die Stadt ist neu im Spiel und ist besonders bekannt durch die allgemeine Annahme, dort bellten die Hunde mit dem Schwanz. Sie dürfen jetzt nicht abschalten, denn noch in dieser Sendung soll aufgelöst werden, ob das so ist und vor allem warum. Alfred Honken heißt der Herausforderer. Er kommt aus Leer und ist Student der Uni Oldenburg. Außerdem zum zweiten Mal im Spiel. Hier seine Fragen.
Ich grüße Buxtehude mit einem ostfriesischen Moin. Frage 1. Mit der Einführung der Fußball-Bundesliga erhielt jeder Berufsspieler einen Lizenzspielerpass. Welcher Spieler hatte den Pass Nummer 1? Frage 2. Warum wurde Karl Maria von Weber von König Friedrich von Württemberg eingesperrt? Frage 3. Was geschah in Rom zwischen dem 5. und 14. Oktober 1582? Frage 4. Die Dame im Schachspiel ist eine französische Erfindung. Welche Figur stand im altindischen Spiel neben dem König? Und Frage 5. Wie hießen die beiden Lieblingsweine Goethes?
Also die beiden Lieblingsweine Goethes. Und jetzt kommen wir noch zum Buxtehuder Sonderspiel. Gesucht werden diesmal junge Väter, die mit Kinderwagen und Inhalt zur Breitestraße vor dem Rathaus kommen. Sie müssen aber den Kinderwagen selbst schieben. Man sagt ja, die Bevölkerung geht zurück, aber neuerdings sieht man wieder mehr Kinderwagen. Und da die Männer sich etwas geändert haben, sollen, nehme ich an, dass wir in Buxtehude 10 Kinderwagen schiebende Väter finden. Muttis und auch andere dürfen beim Kinderwagentreffen zuschauen. Wenn unsere Aufgabe erfüllt wird, erhält Buxtehude den Sonderpunkt. Und nun schicken wir die Stadt auf die Ratereise. Herr Bürgermeister, darf ich ganz kurz noch mal nachfragen, woher kommt die Redensart, dass die Hunde mit dem Schwanz bellen in Buxtehude?
Buxtehude war einer der ersten Orte, in dem die Glocke in unserer alten Petrikirche nicht mehr von außen, sondern mit einem Klöppel, der von einem Schwanz, von einem Seil getrieben wurde, von innen geläutet wurde. Das Ganze soll die Bewandtnis haben, dass die Hunte, aus dem Englischen überliefert, also die Glocke, mit dem Schwanze, mit dem Seil, von innen geläutet und das ist auch wieder fast englisch gebellt wurde. Das hat alles damit zu tun. Ich habe auf eine entsprechende Frage einmal geantwortet, als mich ein Hamburger danach fragte, warum bellen in Buxtehude eigentlich die Hunde mit dem Schwanze? Da habe ich gesagt, bei euch legen sie den Schwanz ja auch nicht ab, wenn sie anfangen zu bellen.
Vielen Dank. Dankeschön, das ist eine nette Erklärung und damit wollen wir es jetzt bewenden lassen. Ich rufe gleich die breite Straße, Felix Himmüller. Haben sich bei Ihnen schon einige Buxtehuderinnen und Buxtehuder eingefunden und vor allen Dingen sind auch schon Väter erschienen?
Ja, Hans, es sind also bis jetzt 6 Väter. Sie haben zwar keine Altersgrenze gesetzt für die Babys, aber es sind wirklich alles Babys. Manche haben zwar schon Haare wie Medizinstudenten im 3. Semester, aber es sind wirklich alles Babys. Mein Herr, Sie waren der Erste hier. Ich bin da etwas skeptisch. Ist das wirklich Ihr Baby, ja?
Das ist meiner, ja.
Weiß Ihre Frau davon?
Ja, die steht da hinten.
Ach, die steht da hinten. Sie haben vorhin bloß getauscht, wie Sie die Aufgabe hörten. Und wie ist das? Machen Sie das jetzt nur für den Rundfunk, also für die Funkerstellung, oder gehen Sie sonst auch mit dem Kind spazieren?
Das mache ich immer.
Ja? Und ist da unten auch sowas zum, wenn Sie in den Supermarkt gehen können, sollen das Gemüse, ja? Und das Kind hat sogar einen Sicherheitsgurt angelegt. Ja, safety first. Wer war der Zweite? Ist ja egal. Sie waren der Zweite. Ist das, oh, ist ja niedlich gemacht, wirklich niedlich gemacht, diese Höschen da mit der Stickerei auf den Knien, ja. Wie ist es denn mit Ihrer, sind Sie auch ein Ehemann, wie heißt das, emanzipierter Mann oder was?
Ja, ja, ja.
Und
viel
Sie,
unterwegs.
Bitte?
Viel unterwegs.
Sie lernt, Ihre Frau
ja.
Hat
ach, ich wusste gar nicht, dass emanzipiert bedeutet, dass man viel unterwegs ist als Mann. Das ist ganz neue Erklärung, Felix.
Hans, ganz wesentlich noch eine mit Ihrer Aufgabestellung haben Sie hier eine kleine Gedächtnisstütze gegeben, als Sie die Sonderaufgabe mit den Babys bekannt gaben. Da schrie hier eine junge Dame gleich auf und sagte, ach, ich habe heute noch gar nicht meine Pille genommen. Dann ist hier der dritte Herr, Sie haben hier, das ist ein ganz vornehmer Kinderwagen. Können wir mal das Verdeck bitte abmachen, damit ich sehen kann, dass da auch wirklich, ach, das liegt ja auf dem Bauch. Ist das eine Dame oder ein Herr?
Eine Dame.
Eine Dame, aha. Und das, wie heißt sie denn?
Das ist Susanne.
Susanne, ist sie schon trocken?
Ja.
Nee. Nee, es riecht doch, hier ist noch nicht so weit. Ein bisschen Sabber hat sie auch noch, das können wir noch abwischen. Ja.
Felix, ist genügt. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, dass Sie nachher von den Damen in Ruhe wieder zum Bahnhof kommen. Also mehr möchte ich dazu jetzt nicht erwähnen, aber wir haben immerhin schon 6, es müssen ja mehr sein. Erwin Lehn will uns einen Solisten seines Südfunk-Tanzorchesters vorstellen. Es ist unser Trompeter Ack van Rooyen. Er bringt uns einen Titel, den wir von Katja Epstein kennen: Weine nicht um mich, Argentinien. Also in der kleinen Ratepause unserer Buxtehuder Runde begrüßen wir den Trompetenvirtuosen Ack van Rooyen. Van Rooyen. Und wir wollen ganz schnell rein nach Buxtehude. Es sind jetzt 9:35 verstrichen. Wir sind im Rathaus. Haben Sie Antworten?
Ja, hier ist eine Aktivität wie in einem Ameisenhaufen. Herr Bürgermeister, Sie haben einige Zettel auf dem Tisch. Hoffentlich sind da richtige Antworten drauf.
Ich beginne mit Frage 3.
Was geschah in Rom zwischen dem 5. und 14. Oktober 1582?
Am 5. Oktober 1582 wurde der gregorianische Kalender eingeführt. Die Tage zwischen dem 15. und dem 14. Oktober fielen aus. In Rom geschah damals gar nichts, schreibt unser Oberstudiendirektor.
Er meint, es geschah gar nichts. Was sagen denn die Schiedsrichter dazu?
Ah.
Ja, 1:0. Zwischen dem 5. und 14. Oktober geschah 1582 nichts. Es wurde der gregorianische Kalender eingeführt und da folgte auf dem 4. Oktober gleich der 15. Oktober. Die Tage gab es also nicht. 1:0, eine sehr hübsche Frage. Was haben Sie noch?
Zu Frage 2.
Warum wurde Karl Maria von Weber von König Friedrich von Württemberg eingesperrt?
Ich hoffe zunächst, dass auf unserer Außenstelle sich schon mehr als 10 Väter eingefunden hatten. Aber zur Frage. Der Vater Karl Maria von Webers hatte Gelder veruntreut, um einen Bekannten vom Militärdienst zu befreien. Deswegen Inhaftierung von Vater und Sohn.
Dazu die Jury. Nein. Nein, man kann ja noch die richtige Antwort kommen.
Zu Frage 1.
Frage 1. Mit der Einführung der Fußball-Bundesliga erhielt jeder Berufsspieler einen Lizenzspielerpass. Welcher Spieler hatte den Pass Nummer 1?
Harry Behre vom HSV.
Harry Behre vom HSV, also Hamburger Sportverein. Was meint die Jury? Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, Harry Behre, mit dem ich gesprochen habe, sitzt im Augenblick in Hamburg im Stadion, guckt beim HSV zu. Wir haben eine direkte Telefonnummer. Vielleicht klappt's, ich weiß es nicht.
Harry Behre.
Ja, Harry Behre, wunderbar, dass das klappt. Wir sind direkt verbunden, also hier vom großen Sendesaal zu Ihnen. Wie steht es denn mit dem HSV?
1-0 für den HSV.
1-0 für HSV zu dieser Minute. Und ich will Sie ganz kurz unterrichten. Wir haben in unserer Sendung Allein gegen alle eine Frage gehabt, die lautete... Sie haben mitgehört, wunderbar. Haben Sie noch Ihren Pass?
Ja, nein, der ist nicht mehr. Der ist, neulich hat die Presse schon mal drüber geschrieben, der ist also seitens des DFB seinerzeit eingestampft worden. Ich habe ihn leider nicht.
Das ist schade, denn Sie waren ja der erste Lizenzspieler in Deutschland überhaupt.
Ja.
Wollten Sie den Pass haben oder war es Zufall?
Es war reiner Zufall, es ist auch leicht zu erklären. Der HSV war seinerzeit, das war 1963, zu Beginn der Bundesliga, der erste Verein, der die Lizenzen für die Spieler beantragt hatte. Hm. Und dort war ich in der alphabetischen Reihenfolge mit B, A, E an erster Stelle. Also ein reiner Zufall.
Ja, na, was haben Sie vorher gemacht, bevor Sie Berufsspieler wurden?
Ich bin vom Beruf Chemigraf.
Hm.
Ich hatte den Vorteil, ich bin also während meiner Profizeit, wir müssen vielleicht, können wir die Profizeit 63 bis 70 oder 68 nicht vergleichen mit der heutigen Profizeit. Es war doch mehr oder weniger noch Lizenzspielertum und der Beruf war nicht unbedingt verboten. Ich habe also während meiner Profizeit als Fußballer mir schon eine Vertretung selbstständig aufgebaut.
Und die haben Sie heute auch noch.
Ja, ich bin heute Inhaber einer Reproduktionsanstalt, so in Offset-Repo-Erstellung.
Ja, ich muss jetzt abbrechen, damit die Stadt noch Antworten durchgeben kann. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und toi, toi, toi für den HSV, aber da auch Kaiserslautern zuhört, muss ich einen Daumen dieser Mannschaft ebenfalls drücken. Ja?
Wir kämpfen noch.
Ja, danke. Also, tschüss, Wiedersehen, tschüss. Harry Behre.
Ja, tschüss.
So, wir wollen gleich weitermachen. Es war ja mal interessant, wer hat den ersten Lizenzspielerpass. Wir rufen wieder Buxtehude. 2-0 steht's.
Herr Bürgermeister, wie steht's bei uns?
Ja, Frage 4.
Frage 4. Die Dame im Schachspiel ist eine französische Erfindung. Welche Figur stand im altindischen Spiel neben dem König?
Ja, jetzt muss ich fragen, der oder die, ich weiß es nicht, Wesir. Jedenfalls haben uns meine Experten das so gesagt.
Der oder die Wesir, also der Wesir. Was sagen die Schiedsrichter dazu? Das ist der dritte Punkt. Während der Königstein bei den Arabern die gleiche Bezeichnung trug, sehen wir die Dame durch den Wesir allerdings ersetzt. Die anderen Steine waren ähnlich. Die Stelle des Läufers im alten Islam dort war aus Indien übernommene Elefant. Diejenige des Springers war der Reiter. Und der heutige Turm war ein Kriegswagen. Also Wesir ist richtig. Was haben Sie noch?
Was haben wir noch, Herr Bürgermeister Hamper? Hier werden dicke Bücher angeschleppt.
Ja, zur Frage 2.
Warum wurde Karl Maria von Weber von König Friedrich von Württemberg eingesperrt?
Als der Vater ohne sein Verschulden des Unterschleifes angeklagt war, im Februar 1810 wurde er mitsamt dem Sohn des Landes verwiesen.
Dazu gleich das Urteil. Die 15 Minuten sind jetzt auch verstrichen. Das ist nicht richtig. Das war die zweite Antwort. Und Sie haben noch eine frei, weil Sie die Antwort ja schon vor der 15. Minute angefangen haben. Haben Sie noch eine weitere anzubieten? Für die Frage 2. Hallo?
Liegt keine Antwort weiter vor.
Dann darf Herr Hunken die Antwort geben.
Ja, Weber hatte eine alte Frau in das Arbeitszimmer des Königs geschickt, der ihm diesen Unfug sehr verübelte.
Ja, er hat sich also mit dem König überhaupt nicht verstanden. Die beiden hatten eine starke Abneigung. Und eine Dame, eine alte Frau, fragte Weber nach der Hofwäscherin. Und er wies sie sehr höflich in die Privatgemächer des Königs. Die kam da rein, störte den König und vor Wut wurde dann also eingesperrt, gleich, wenn ich mich nicht täusche, mehrere Monate. Ja, so kann das sein. Das ist der erste Punkt. 3:1 für Alfred Honken jetzt, der eine Punkt. Und die Frage 5. Hallo Buxtehude, wie hießen die beiden Lieblingsweine Goethes?
Wir hoffen, dass sie ihm geschmeckt haben. Malaga und Burgunder.
Malaga und Burgunder, das Urteil. Das werden wir jetzt sagen, was er getrunken hat. Bitte sehr.
Ja, er hat Würzburger Leistenwein und Würzburger Steinwein getrunken.
Tatsächlich.
Hallo, Christine Racco. Ja. Ich höre bei Ihnen eine Reaktion. Hatten Sie diese Antwort?
Nein, 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 wir hatten sie leider nicht. Wir greifen jetzt alle zu unserem Mineralwasser.
Gut, damit ein Ergebnis und es ist sehr interessant, das war noch nie da. Auch Alfred Honken erhält nun die Schätzfrage und auch er bekommt die Chance, eine Runde weiterzukommen. Hier aber erst einmal das Ergebnis. Buxtehude gegen Alfred Honken. Es gewannen mit 3:2 die 30.000 Buxtehuder. Herzlichen Glückwunsch!
Also das ist gut gelaufen für Buxtehude und Hans Rosenthal hat sich indirekt als HSV-Fan geoutet. So viel Interviewzeit vergibt er selten wie gerade an Harry Bäre. Unterdessen ist es beim Sonderspiel ziemlich unruhig. Felix Knemüller hat es heute mit jungen Leuten zu tun, die seiner Stimmgewalt durchaus gewachsen sind. Hören Sie selbst.
Hans, bitte keine Väter mit Kindern mehr schicken. Die ganze Ecke, breite Straße vor dem Rathaus ist gepflastert mit Vätern mit Kindern. Ich hoffe, dass es alles die eigenen sind. Die Kleine weint sowas. Es ist doch nicht. Sagen Sie mal, haben Sie der das Gebiss versteckt? Die hat ja auch keine Zähne. Die hat doch keine. Was tun Sie denn jetzt, damit die aufhört?
Oh, sie kriegt eine Flasche.
Sie kriegt eine Flasche. Ich hätte auch gerne eine Flasche. Dann kommen wir hier. Ist das ein Dame oder ein Herr? Das ist eine Dame, die fängt auch an zu heulen. Gib mal laut, gib laut. Na, wie spricht das Kind? So, dankeschön. Die junge Dame saß gerade beim Vati auf den Schultern. Eigentlich sollte sie im Kinderwagen liegen, aber ich habe es ja gesehen, sie ist selber hier mit dem Kinderwagen angefahren gekommen. Hier haben wir noch ein Kind mit einem Sonnenschirm sogar. Dabei ist hier lauter Schatten. Was wollen Sie mit dem Sonnenschirm? Hier haben wir noch einen. Ist das auch Ihr ja, Kind? Ja? Was hatten. Bitte?
Ich bin der Meinung.
Hier ist noch.
Ein Mädchen.
Ein Mädchen? Wie alt?
6 Monate.
Sind Sie sicher? Ja. Und wie heißt sie denn?
Silvia.
Silvia. Silvia, Kuckuck. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen. Was ist das? Ein Mädchen? Na. Also hier ist zwar auch ein Kinderwagen mit Inhalt, aber ich glaube, das ist doch wohl ein älteres Baby. Baby, wie alt bist du denn?
16.
16, nein, das geht nicht, das gilt nicht. Das gilt nicht, nee, die wollen mich hier bescheißen, das kommt nicht in Frage. Hier ist noch, Moment, lass mich doch hier mal durch. Wem gehört es denn nun?
Das gehört mir.
Ist Hans mit in die Ehe gebracht, oder?
Nee. Nein, der könnte Vater.
Also, das ist aber sehr nett. Hören Sie mal, das geht aber nicht. Der Kinderwagen ist grün ausgeschlagen, das Kind hat eine blaue Strampelhose an. Das ist doch unmöglich, das können Sie doch nicht machen. Was soll denn da die Modeschröpfer sagen?
Ja.
Ach so, das ist, ja.
Felix, das genügt jetzt. Ich glaube, Berlin sagt, Buxtehude hat den Sonderpunkt gewonnen. Wir gratulieren, grüßen Sie alle Väter, auch die Mütter.
Inzwischen sind diese Babys wohl selbst Väter und Mütter. Doch das ist eine andere Geschichte. Für die Schätzfrage an Alfred Honken lernen wir jetzt das zweite Jurymitglied kennen, gleichzeitig den Ehemann von Helga Schlack, den Schauspieler Peer Schmidt, dessen Stimme noch vielen in Erinnerung sein wird. Er starb leider im Mai 2010 mit 84 Jahren. Seine Frage hat mit der Funkausstellung auf der anderen Straßenseite zu tun.
Es sind auf der Ausstellung 42 Fernsehhersteller vertreten. Schätzen Sie bitte, wie viele Fernsehgeräte auf der Ausstellung zu sehen sind. Sind es 800, 8000 oder 80.000 Geräte?
Ja, ich würde sagen, 80.000 ist zu wenig, sage ich mal 8.000.
Also zu viel, meinst du?
Zu viel, ja klar, 800 ist zu wenig, 80.000 sind zu viel, also 8.000, ich nehme die Mitte.
Drehen Sie um und lesen Sie vor.
Circa 8.000 Geräte.
Also ich hätte garantiert 80.000 geschätzt, aber Alfred Honken hatte das glücklichere Händchen und darf wiederkommen. Unser finales Spiel. Es ist eine Begegnung der Giganten. Gerhard Bachmann, Stahlbetonbauer aus Bremen, arbeitet seit 2 Jahren an dem Projekt Mannequin Quiz. Heute ist sein 4. Spiel und er könnte es schaffen. Oder Essen wird im 3. Spiel unschlagbare Rätselstadt. Eine seltene Konfrontation. Dann wollen wir hören, was Gerhard Bachmann von Essen wissen möchte.
Ich grüße hiermit meine Essener Mitspieler auf den Plätzen und an den Rundfunkgeräten. Hier sind folgende 5 Fragen. Frage 1. Welche Kapelle hat Ludwig Uhland in seinem Gedicht »Drum steht die Kapelle« besungen? Frage 2. Welche Verbindung wurde am 10. Oktober 1913 durch einen Knopfdruck aus Washington hergestellt? Frage 3. Wo befindet sich der höchste Punkt der Bundesautobahn? Frage 4. Welche deutsche Stadt ist nach dem Berg Tabor im heutigen Israel benannt? Frage 5. Bei welchen Friedensverhandlungen mussten in einen Raum 4 Türen eingebaut werden, weil die Protokollchefs sich nicht einigen konnten, wer zuerst den Raum betreten sollte?
Das sind die Fragen von Gerhard Bachmann. Liebe Essener, und nun folgt noch Ihr Sonderspiel. Die Urlaubszeit ist im Großen und Ganzen vorbei. So mancher blieb in Deutschland, andere fuhren ins Ausland. Sie sollen uns an jedem Mikrofonort Urlaubsandenken zeigen und zusätzlich, das muss nicht die gleiche Person sein, eine Melodie singen, die auf dieses Urlaubsland hinweist. Für das Ausland darf jeder Staat nur einmal dabei sein. In der Bundesrepublik zählt die Gegend bzw. die Landschaft. Je Außenstelle 5, also 15 Souvenirs und Melodien, und schon gehört Essen der Zusatzpunkt. Achtung, die 3. Runde wird jetzt gestartet. Walter Fischer, ist man bei Ihnen sprachlos oder geht man schon an die Bewältigung dieser Fragen?
Ich habe das Gefühl, dass man das Gegenteil von sprachlos ist. Die Telefone klingeln ziemlich stark und es herrscht schon erhebliche Unruhe. Herr Katzow, der Oberbürgermeister, hat bereits eine Antwort auf Frage 1 da.
Frage 1. Welche Kapelle hat Ludwig Uhland in seinem Gedicht »Droben steht die Kapelle« besungen?
Es handelt sich um die Wurmlinger Kapelle bei Tübingen.
Die Wurmlinger Kapelle. Da. Ja. Und dieses Gedicht von Ludwig Uhland ist ja sehr oft vertont worden. Und ich glaube, wir haben eine Fassung da. Liebe Kollegen der Technik, können wir Sie eine Melodie mal anspielen von Band.
Kapelle, schauet still ins Tal hinab. Drunten singt bei Wies und Quelle froh und hell der Wirtenklang.
Danke. Und wer also mal nach dorthin kommt, bei Rottenburg, nicht Rotenburg, Rottenburg am Neckar, da ist die Wurmlinger Kapelle. 1-0, bitte weiter.
Ja, im Augenblick haben wir noch keine Antworten wieder hier. Das heißt, es kommt offenkundig was rein, aber die Teams prüfen noch sehr genau. Wir möchten zunächst noch etwas warten.
Dann wieder Kennedy-Platz, Kurt Postel. Haben Sie schon jemand mit einem Urlaubsandenken?
Naja, also ich habe hier einen jungen Mann. Sag mal, wie alt bist du?
15.
15, der war in Tirol und hat eine Sonnenbrille hier bei sich. Jetzt habe ich ihn ich sage, kannst du auch ein Lied dazu singen? Da mangelt es noch ein bisschen. Vielleicht ja. Findet sich hier, er muss es ja nicht selbst singen. Ne?
Das nicht, aber es müsste schon ein bisschen Beziehung haben. Also ja, eine Sonnenbrille kann ich natürlich auch aus New York mitbringen.
Ja, ich habe ihn ja gefragt. Er schwört heilige Eide, dass er sie dort gekauft hat. Also, und er hat so treue blaue Augen, ich muss es ihm glauben.
Gut, wir werden noch mal mit der Jury sprechen, ob wir es später dann anerkennen können. Wir rufen sie wieder. Nun Frohnhausen, Frohnhauser Platz, Horst Braun.
Ja, wir hätten eine Antwort auf Frage 4 hier.
Ach, Antwort jetzt.
Ja, eine Antwort
auf Frage 4. Welche deutsche Stadt ist nach dem Berg Tabor am heutigen Israel benannt? Bitte, Horst.
Bitte?
Also ich meine, die Antwort auf Frage 2 lautet...
Ach, 2, Sie hatten eben 4 gesagt. Oh, 2, Hans im Schuss.
Also das ist wieder die Verbindung mit dem Knopfdruck. Bitte sehr.
Ich meine, das wären die Eröffnung des transatlantischen Telefonverkehr zwischen Amerika und Europa.
Aha, einen Moment, ich rufe wieder das Rathaus. Walter Fischer.
Wir nehmen es zur Kenntnis und geben es weiter an die Jury. Wir haben auf Frage 4 allerdings eine Antwort.
Danke.
Eine Antwort wollen Sie jetzt geben. Jawohl. Welche deutsche Stadt ist nach dem Berg Tabor im heutigen Israel benannt? Bitte die Antwort.
Es ist danach benannt Montabaur im Westerwald.
Montabaur im Westerwald.
Von Mons Tabor kommt.
Ja, einen Moment, was meint die Jury? Ich fand die Frage besonders hübsch. Montabaur, ich habe mir da zweimal den Kopf zerbrochen, wo kommt der Name her? Es heißt also damals Monstabor und man sagt Zeit der Kreuzzüge und damals hat man dann auch ein Schloss gebaut dort. Monstabor, Montabaur, Montabaur. So ist das entstanden, diese, also tolle Frage, Herr Bachmann, da möchte ich Ihnen zu gratulieren. Nun geht es weiter, Frohnhäuser Platz waren wir, Altenessen Marktplatz. Horst Kinscher, können Sie uns ein Andenken anbieten?
Wir können uns ein Andenken anbieten, allerdings aus der Wachau. Wir können aber auch ein Wiener Lied dazu bringen.
Na bitte, aus der Wachau, was ist es?
Fünf Schillingstücke, ein Armband aus fünf Schillingstücken.
Das gut. Ist sehr hübsch. Und jetzt das Lied?
Das singt die Dame nicht selbst, eventuell im Duett. Wir werden es hören, bitte.
Wien, Wien, nur du allein, sollst nur die Stadt meiner Träume sein. Schluss!
Ach, Schluss, so schnell. Wachau, naja, schön. Da haben wir also eins. Vielen Dank, Horst Kinscher. Es steht 2-0 für Essen. Wir sind wieder im Rathaus. Bitte, Walter Fischer.
Ja, wir versuchen es jetzt mal mit einem Serienwurf, Hans. Ja? Wir haben auf mehrere Fragen eine Antwort. Zunächst auf Frage 5.
Frage 5. Bei welchen Friedensverhandlungen mussten in einen Raum 4 Türen eingebaut werden, weil die Protokollchefs sich nicht einigen konnten, wer zuerst den Raum betreten sollte?
1648, Frieden zur Münster und Osnabrück in Münster.
In Münster, der berühmte Westfälische Friede. Nein.
Dann würden wir jetzt mal auf Frage 3.
Wo befindet sich der höchste Punkt der Bundesautobahn?
In Tarkensteiner Hang.
Wo ist das?
Mal gegen Heidelberg. Also, nein, nein, Verzeihung, Augenblick mal. Tarkensteiner Hang, muss ich sagen.
Ja. Können Sie das noch ein bisschen, den Hang habe ich hier nicht. Wir haben alle Antworten ausgearbeitet. Aber ungefähr den
Autobahn
Ort.
Stuttgart-Ulm.
Ja, das ist uns zu weit. Da müssen Sie ein bisschen näher sagen. Also den Ort oder den Kreis wenigstens.
Ich stelle das zurück.
Gut.
Eine weitere Antwort dazu.
Also?
Schön, dann Frage 2.
Frage 2. Welche Verbindung wurde am 10. Oktober 1913 durch einen Knopfdruck aus Washington hergestellt?
Im Panama-Kanal.
Sie sagen die Verbindung des Panama-Kanals. Was sagt da die Jury? Ich will dazu noch eine Erklärung geben. Es war nicht die Eröffnung des Panama-Kanals, sondern es wurde das letzte Stück weggesprengt und damit die Verbindung zwischen den beiden Ozeanen hergestellt. Und immerhin, man kann sich das heute also kaum noch vorstellen, dass 1913 schon die Technik so weit war, dass man einen Knopfdruck in Washington auslöst, sind ja tausende von Kilometern, und dann wird dort das letzte Stück weggesprengt. 3-0, richtig. Das war Präsident Wilson, falls noch jemand nachlesen möchte. Dann wollen wir jetzt ein wenig musizieren, bevor es in den hektischen Endspurt geht. Obwohl in Berlin in diesen Tagen sehr viel los ist, meint Erwin Lehn, es könnten eigentlich noch viel mehr kommen. Ich hoffe, dass Sie das draußen hören. Erwin Lehn wünscht Ihnen, wenn Sie hierher zur Funkausstellung kommen, glückliche Reise.
Thank you.
Ja, und wir schalten gleich wieder um nach Essen. Zwei Aufgaben haben noch Fragezeichen. Ich rufe wieder Walter Fischer auf Fragen 3 und 5.
Ja, wir versuchen es zunächst mal mit der Frage 5, Hans.
Bei welchen Friedensverhandlungen mussten in einen Raum 4 Türen eingebaut werden, weil die Protokollchefs sich nicht einigen konnten, wer zuerst den Raum betreten sollte?
Es handelt sich um den Frieden zu Aachen 1748, Abschluss des österreichischen Erbfolgekrieges Österreich, Holland, England, Russland.
Und dazu das Urteil? Nein. Und wie sieht's aus mit Frage 3?
Ja, da ist auch jetzt eine Antwort da.
Wo befindet sich der höchste Punkt der Bundesautobahn?
Ich sagte, Drackensteiner Hang, Mühlhausen, Merkringen, Bundesautobahn, Stuttgart-Born.
Mühlhausen. Wir meinten Kreis und die Stadt und sagen dazu auch Nein. Und letzte Antwort aus Essen.
Gehen.
Jetzt kommt der
zwischen Gunsbach und Wiesensteig. Oder Wiesensteig.
Ja, und dazu jetzt die Jury. Bitte gucken Sie ins Ansprechmaterial. 2-1, ja, das ist richtig. Das ist der vierte Punkt. Es ist genau bei Hohenstadt im Kreis Göppingen, Baden-Württemberg, 789 Meter über dem Meeresspiegel. Und zwar, Stuttgart-Ulm war richtig, wir wollten es genauer haben. Ich bin froh, dass es so entschieden ist, sonst hätte ich wahrscheinlich ein paar Tage lang Briefe beantworten müssen. Südlich von Wiesensteig liegt es, Fertigstellung 1937. Falls Sie auch wissen wollen, welches der tiefste Punkt ist, das ist Autobahn Hamburg-Flensburg, also im Elbtunnel, 27 Meter unter dem Meeresspiegel. Vierter Punkt und die letzte Frage, und wir werden mal sehen, was darauf kommt. Bei welchen Friedensverhandlungen mussten in einen Raum 4 Türen eingebaut werden, weil die Protokollchefs sich nicht einigen konnten, wer zuerst den Raum betreten sollte?
Bei den Friedensverhandlungen über Vietnam in Paris.
Dazu die Jury. Nein, Herr Bachmann, der Ehrenpunkt. Wir gratulieren. Einen haben Sie. Hier die Antwort.
Die Antwort lautet 1699 bei den Friedensverhandlungen zum Frieden von Karlowitz nach dem Sieg über die Türken.
Sie werden sicherlich in der Schule gehört haben, die Türken standen ja mal vor Wien, Kahlenberg, und da kamen ja die Polen zu Hilfe, österreichische Heer, polnische Heer, dann kam auch noch der Doge von Venedig mit seinem Heer und die Türken, und die Friedensverhandlungen, diese 4, fanden dann statt ab 1698, 99 dann in der Endphase, und die konnten sich nicht einigen, wer nun zuerst einmal den Raum betritt. Und schon damals gab es diese Querelen. Man denkt so, was ist in der heutigen Zeit nur möglich. Hier also das Ergebnis. Ja, Bachmann aus Bremen gegen 700.000 Essener. Es gewann mit 4-1 Essen, das hiermit zur unschlagbaren Rätselstadt erklärt wird. Herzlichen Glückwunsch.
Gratulation, und wieder haben wir eine unschlagbare Rätselstadt. Und Ihnen ist sicher klar, dass Essen auch den Sonderpunkt gewonnen hat. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Allein gegen alle gibt es wieder in 4 Wochen. Am nächsten Sonntag geht es in der Sendung von Ulrike Köppchen unter dem Titel Massenparty und Machtdemonstration um die Pfingsttreffen der FDJ in der DDR. Ihr Lotse heute war Klaus Bredel. Einen wunderschönen Sonntag und wie immer auf Weiterhören.